Hallo zusammen, Boris hier. Kurze Frage. Benutzt ihr in eurer Supply Chain eigentlich schon No-Code-Technologie? Und jetzt sag nicht ja, Fax und E-Mail sind bei uns Standard. Mit No-Code meine ich Plattformen, wo ihr selber Software konfigurieren und maßschneidern könnt, ohne programmieren zu müssen. Schön mit grafischer Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop und so. Ich finde sowas ja mega spannend, denn Programmierer sind heute ja rar gesät und traditionelle Digitalisierungsprojekte sind immer teuer, die dauern lange und Software von der Stange passt oft nicht zu den Prozessen, die ja in jeder Supply Chain irgendwie anders sind. Das Problem ist nur, dass ich No-Code im Supply Chain-Bereich noch nicht überzeugend im Einsatz gesehen habe. Aber die Firma Lockward aus Hamburg hat da scheinbar richtig gute Fortschritte gemacht und die will ich mir mal genauer anschauen. Und zwar am 25. April. Da macht Lockward nämlich ein Webinar, in dem sie mir diese No-Code-Plattform mal live zeigen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich als stolzer Nicht-Programmierer in der Lage wäre, einen Prozess wie zum Beispiel eine Transportbuchung selber zu automatisieren. Und ihr könnt dabei sein, wenn ich mir das Ganze mal genau anschaue und natürlich auch kritisch hinterfrage. Am 25. April um 11 Uhr geht's los. Anmelden könnt ihr euch unter bit.ly/lockward, also bit.ly/lockward, LOGWARD. bit.ly/lockward. Würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sind. Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Anna Alex, Seriengründerin aus Berlin. Vor etwa 10 Jahren hat Anna den Personal Shopping Service Outfittery gegründet und vor 2 Jahren hat sich in das neue Abenteuer Planetly gestürzt. Mit der Software von Planetly können Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck besser bestimmen und reduzieren. Das ist natürlich für den Wirtschaftsbereich Logistik von besonderem Interesse, deshalb haben wir uns Anna heute ins Studio geladen. Bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Fleetboard. Fleetboard ist Spezialist für Nutzfahrzeugtelematik. Und die ist besonders interessant für Disponenten, Fahrer und Flottenmanager. Denn mit Fleetboard lassen sich Fahrer, Fuhrpark und Aufträge intelligent vernetzen und mit den Echtzeitdaten aus Fleetboard habt ihr eure Flotte stets im Blick. Dadurch steigert ihr die Effizienz eurer Flotte, spart Kosten und reduziert Verschleiß. Wenn ihr also das Potenzial eurer Flotte weiterentwickeln wollt, dann solltet ihr unbedingt mal bei Fleetboard vorbeischauen. Mit modernster Cloud-Technologie, einem neuen Portal und der Erweiterung des Produktportfolios mit der Hubble-Transport-App treibt Fleetboard die Digitalisierung der Logistik weiter voran. Schaut einfach mal vorbei unter fleetboard.de. So, und jetzt kommt Anna Alex von Planetly. Viel Spaß. Hallo Anna, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne, sehr gerne. Anna, ich habe in meiner kleinen Einleitung eben schon ein bisschen was von dir erzählt. Du bist sehr, sehr erfolgreiche Startup-Gründerin aus dem Berliner Startup-Umfeld, wahrscheinlich am bekanntesten für deine Gründung Outfittery. Aber 2020 hast du ein neues Unternehmen gegründet, nämlich Planetly, über das wir heute sprechen wollen. Nimm uns doch mal bitte mit von dem Übergang von Outfittery zu Planetly und was dich dazu bewegt hat, Planetly zu gründen.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich, als ich noch Geschäftsführerin von Outfittery war, einer Initiative angeschlossen, die Leaders for Climate Action heißt. Und ja, das ist so ein bisschen geboren aus der Startup-Szene, ne, mit dem Hintergedanken, hey, auch wir Startup-Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen haben hier eine Verantwortung. Ne? Und wir können nicht immer nur auf die großen Konzerne zeigen und sagen, ihr müsst mal euren CO2-Fußabdruck reduzieren, sondern wir können doch auch was tun, ne? Weil wir sind ja die Konzerne von morgen. So. Und in diesem Zuge habe ich dann mich verpflichtet, also geplätscht, dass ich meinen eigenen CO2-Fußabdruck, meinen privaten und aber auch den meiner Firma kenne und ausgleiche. So hat das damals angefangen. Also habe ich mich dann auf die Suche gemacht und gesagt, wer kann mir denn jetzt dabei helfen, überhaupt erst zu verstehen, was ist denn der CO2-Fußabdruck von Outfittery wirklich? So, und war dann sehr überrascht, dass ich das, was ich vermutet habe, zu finden, nicht gefunden habe. Ne? Also ich habe habe vermutet, da muss es doch jetzt Tools geben, die ähnlich wie so ein Google Analytics, ne, mir dazu verhelfen, wirklich diese Transparenz irgendwie als Entscheiderin in der Firma zu bekommen. Habe ich aber nicht gefunden und letztendlich war ich genötigt, mit einem Berater zu arbeiten, der dann mit seinem Excel-Sheet durch unsere Firma lief und jede Menge Daten gefragt hat und jede Menge Daten da in sein Excel-Sheet eingeklimpert hat. Und am Ende dieses Prozesses dann irgendwie so ein PDF überreichte und sagte, das ist jetzt euer CO2-Fußabdruck. Und dann Das kann es doch jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Ja? Das war ja ein purer Blick in den Rückspiegel, also nur nach hinten für das bereits abgeschlossene Geschäftsjahr. Das kann es doch jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Na, alle reden davon, dass der CO2-Fußabdruck die wichtigste Kennzahl der Menschheit des gesamten Jahrhunderts ist. Dann können wir das doch jetzt nicht den Excel-Sheets überlassen. Ne? Dann müssen wir doch da bessere Systeme haben. Dann müssen wir doch da Systeme haben, die ähnlich irgendwie der Systeme, irgendwie, ne? Welche Transparenz wir über unsere Marketingdaten haben, über unsere finanziellen Kennzahlen oder auch über unsere Logistikdaten. Ne? Da müssen wir doch genauer hinschauen, das müssen wir doch in Echtzeit verstehen. Denn nur so können wir richtig einen Griff dran kriegen. Also nur was wir messen können, können wir auch managen. Ne? Letztendlich sozusagen die Philosophie dahinter, die wahrscheinlich jeder von uns kennt.
Ja.
Und so, long story short, als ich das dann nicht gefunden habe,
Hast du selber gebaut?
habe ich selber gebaut.
Ja. Ja, aber man kann auch nicht fairerweise sagen, dass es gar keine Tools gab, ne? Also es gibt da, aber vielleicht auch jetzt in den letzten 2 Jahren hat sich da so viel getan auf diesem Markt. Es kommt mir vor, als wenn irgendwie jede Woche, vergeht keine Woche, wo wieder wo ein großer Konzern oder ein großes Softwarehaus oder ein großer Anbieter irgendwie ein weiteres Tool an den Markt bringt, das dasselbe kann, beziehungsweise ein neues Startup wieder neue Finanzierung bekommt. Hat sie das alles erst in den letzten 2 Jahren getan? Ich weiß zum Beispiel, wie so Unternehmen wie Trax zum Beispiel, die kenne ich ganz gut hier. Jakob Muus, den hatte ich schon mal im Podcast. Der hat, glaube ich, auch 2018 gegründet. Also es ist nicht so, als wenn das komplett Neuland und Greenfield war, als du anfingst. Woran lag das, dass du das nicht gefunden hast? Und nichts gefunden hast, was deinen Ansprüchen entsprochen hat?
Ja, also es gab tatsächlich schon ein paar Spezialanbieter, ne? Also wie zum Beispiel Trax, die sich ja sehr stark wirklich auf den Logistikbereich nur fokussieren. Es gibt andere Anbieter, die zum Beispiel sich nur auf den Processed Food Bereich fokussieren, ne? Der auch wirklich ein komplexer Bereich ist. Aber was ich nicht gefunden habe, ist sozusagen ein Anbieter, der jetzt erstmal, ne, industrieagnostisch sozusagen das für Unternehmen aufbereitet und nicht nur einen Schritt der Wertschöpfungskette, sondern den gesamten Corporate Carbon Footprint sich anschaut. Also
Okay,
inklusive, ne,
ja.
Scope 1, 2 und 3 und dann auch zunehmend die Lieferkette rein etc. Ja, das gab es nicht. Und ja, warum gab es das nicht? Es wurde halt auch nicht wirklich nachgefragt, um ehrlich zu sein, ne? Also da hat sich in den letzten Jahren schon sehr viel getan. Die Ansprüche sind höher geworden, wie man als Firma über seinen eigenen CO2-Fußabdruck sprechen kann, mit welcher Detailtiefe, welche Standards auch, welche Berechnungsstandards stecken dahinter. Und auch going forward, alles Reporting, da hat sich schon jetzt ordentlich schnell was getan. Das war vor 2 Jahren tatsächlich noch nicht so.
Ja, und wie schnell sich dieser gesamte Markt bewegt hat, das zeigt ja auch die Tatsache, dass du 2 Jahre, nachdem du das Unternehmen gegründet hast, dann schon einen Käufer gefunden hast sozusagen, beziehungsweise ihr wurde gekauft Ende letzten Jahres. Kurz vor Weihnachten kam eine Meldung durch, die viele ein bisschen überrascht hat, dass ihr schon wieder in Händen eines US-amerikanischen Softwareunternehmens gelandet seid. Wie kam das zustande?
Ja, wie kam das zustande? OneTrust, die uns gekauft haben, ist eine der schnellstwachsendsten Software-Companies aller Zeiten. Und waren selber aber viele Monate, irgendwie fast ein Jahr unterwegs und haben sich alle Lösungen da draußen angeschaut und überlegt, wem können sie kaufen. Und sind letztendlich dazu gekommen, dass unser Tool am besten ist und haben deswegen uns ein Angebot gemacht. Und warum haben wir das gemacht, ist jetzt wahrscheinlich die nächste Frage. Ne? Ihr habt doch gerade erst angefangen. Ja, das stimmt. Ne? Deswegen bleiben wir auch dabei, also sowohl mein Mitgründer als auch ich, ne? Weil wir hier noch sehr, sehr, sehr viel vorhaben. Und gleichzeitig ist das immer natürlich ein wahnsinniges Asset. Also zum einen die Kunden, das sind mehrere Tausende, in die Zehntausende Kunden, 12.000 Kunden haben die, glaube ich, insgesamt jetzt. Ist die letzte veröffentlichte Zahl. Ne, und in diese Unternehmen unsere Lösung zu bringen, unsere Lösung auch international zu skalieren, ist natürlich sehr, sehr attraktiv, auch aus Kundenperspektive. Und auch unsere Lösung noch auf ein bisschen breitere Füße zu stellen. Das heißt, dass man sich nicht nur sehr spitz den CO2-Fußabdruck anschaut, sondern auch das gesamte ESG-Spektrum eigentlich, also Environmental, Social und Governance. Ne? Also Lieferkettengesetz, ne, als Schlagwort und irgendwie Lieferketten und die Risiken, die du in den Lieferketten hast, etc. Das wächst alles zusammen und davon bin ich überzeugt, sozusagen von diesem Megatrend, ne, dass das alles zusammengeht und alles zusammenwächst und das können wir jetzt einfach noch viel, viel stärker bedienen.
Das heißt, du hast während der Corona-Zeit, innerhalb von 2 Jahren, ein relativ großes Unternehmen da schon aufgebaut. Wie viele Leute wart ihr oder zum Zeitpunkt der Übernahme?
Ja, wir sind jetzt 150. Die Übernahme ist ja gerade
150
mal,
Leute.
ja, zwei Monate
Ein paar
her.
Wochen her, ja. Und wie viele Kunden habt ihr da inzwischen rekrutieren
Wir
können?
haben über 200 Kunden, mit denen wir arbeiten.
Über 200
Mhm,
Kunden, ja.
genau.
Wahnsinn.
Ja, auch da einige sehr große Kunden mit dabei, ne? Also eigentlich ja, aus allen sozusagen größten Klassen. Wir arbeiten mit dem HelloFresh, mit dem Home24, wir haben Projekt mit BMW gemacht, wir arbeiten mit dem Economist, ja, so, das sind so die Größenordnungen.
Ja, innerhalb von 24 Monaten 200 Kunden, das sind Pi mal Daumen 10 Kunden pro Monat. Nicht schlecht, keine schlechte Bilanz.
Naja, und dann musst du ja davon ausgehen, dass die ersten Monate ist ja nicht viel mit irgendwie wirklich Kunden sein, sondern da ist ja bauen, 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 ne? Und Kunden wirklich irgendwie
Ja.
verstehen, irgendwie bis ins Letzte greift. Ja, genau. Ja, danke.
Ja.
Nee, war auf jeden Fall eine spannende Reise, und ist eine spannende Reise, auf der wir da sind.
Ja, wie groß ist euer Entwicklerteam? Wie schwierig war es, diese Plattform da aus dem Boden zu stampfen? Ihr wart ja auch mehr oder weniger branchenfern. Ist ja nicht so, als wenn ihr schon Ewigkeiten in der Branche beziehungsweise mit solchen Tools vertraut wart. Ihr habt es im Prinzip ja auch aus dem Greenfield sozusagen aufgebaut, richtig?
Ja, ganz genau. Also weder ich noch mein Mitgründer sind jetzt irgendwie Klimawissenschaftler davor gewesen. Wir haben uns die Leute dann sehr schnell natürlich ins Team geholt, ins Boot geholt, ne, die sich genau damit auskennen. Also das ist zum Beispiel unser Head of Carbon Intelligence, der zuvor bei Volkswagen für das ganze CO2 in der Lieferkette zuständig war und in der Logistik. Der sitzt in den Gremien, die ISO-Standard zu dem Thema definieren. Ne? Also der ist ein wandelndes Greenhouse Gas Protocol, und dann natürlich eine unschlagbare Ressource, kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf, gerade weil er auch so tief aus dem Logistikbereich kommt und sich da sehr, sehr gut auskennt. Letztendlich ist es, wenn du gerade nach dem Entwicklerteam fragst, was wir immer sagen, ist, bei uns, es müssen drei Kompetenzen zusammenkommen. Und nur wenn wir da wirklich sehr gut als ein Team zusammenarbeiten, dann können wir gemeinsam erfolgreich sein. So, das eine ist eben diese Nachhaltigkeits- und klimawissenschaftliche Kompetenz. Das zweite ist die Tech-Kompetenz, weil alles, was wir tun, soll skalierbar sein, ne? Wir wollen nicht einfach irgendwie die nächste Beratungsbude sein, sondern wir wollen wirklich Technologie bauen, die skaliert, weil wir daran glauben, dass das ein Riesenhebel ist. Und das Dritte ist dann auch so die Marketing- und Skalierungs- und Growth-Kompetenz, ne? Also so die Marketeers, wie verpacke ich das Ganze jetzt in Botschaften, die man auch verstehen kann. So. Und nur wenn diese drei Puzzleteile zusammenkommen, dann kann es erfolgreich sein.
Ja, habt ihr denn bei den, ich meine, ich gehe immer noch dahin zurück, in 2 Jahren 200 Kunden. Habt ihr offene Türen eingerannt? Also ich meine, nochmal betont, ihr seid nicht die einzigen Anbieter am Markt. Ist inzwischen weites Feld, sehr kompetitiv aufgestellt. Was war da so der Schlüssel? Warum konntet ihr in so kurzer Zeit so viele auch namhafte Unternehmen überzeugen, das mal auszuprobieren? Ist die Einstiegshürde gering?
Also nein, ist es nicht. Und du hast natürlich recht, irgendwie es wird immer größerer Wettbewerb. Ich glaube, dadurch, dass wir halt sehr früh dabei waren, konnten wir schon auch ein sehr gutes Produkt immer vorweisen, ne? Das ist natürlich sehr viel wert. Und auch ein Produkt, was sich permanent weiterentwickelt. Wir haben jetzt über 60 Techies. Und Entwickler und Entwicklerinnen, die da an dem Thema irgendwie mitarbeiten, ne? Das heißt, auch die Geschwindigkeit irgendwie von neuen Features ist dann natürlich ganz entscheidend. Und da hast du ja im SaaS-Bereich häufig auch so eine Aufwärtsspirale, ne? So, je mehr Geld dir zur Verfügung steht irgendwie von Investoren, ne? Die du dann dafür ausgeben kannst, dass deine Technologie noch besser wird, desto mehr Kunden gewinnst du auch, ne? Weil natürlich gucken die sich die Software an. Und da können wir wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass wir da ein sehr, sehr gutes Tool haben, eines der besten wahrscheinlich, die es da draußen gibt. Und auch da jetzt schon verschiedene Module drauf haben. Also, ne, zum Beispiel ein Logistikmodul, wo wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen, was wirklich irgendwie sehr stark im Detail den CO2-Fußabdruck von Unternehmen verstehen und berechnen kann, was das Unternehmen sehr einfach macht. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen haben wir ein weiteres Modul gelauncht für Funds, um den CO2-Fußabdruck und die ESG-Kennzahlen ihres Portfolios zu verstehen, ne? Also, weil als Investor
Investment Funds. Okay,
Investment
ja.
Funds, genau, ne? Und solche Sachen sind wahrscheinlich einer der größten Argumente, warum sich Kunden da für uns entschieden haben.
Ja, dann schreiben wir uns doch mal, was genau die Plattform kann. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Blickwinkel, dass der weite Großteil unserer Zuhörer irgendwas mit Logistik zu tun haben. Entweder auf herstellender Seite, herstellende Industrie, Logistikverantwortliche oder im Handel oder bei Logistikdienstleistern, bei Carriern, bei Seefrachtunternehmen und so weiter und so fort. Oder vielleicht Berater, auch Startups, die an Logistikunternehmen und den Logistikbereich verkaufen. Also vor dem Hintergrund, was kann eure Plattform für den Bereich Logistik und Supply Chain leisten?
Ja, genau. Also vielleicht mal ganz kurz ein kleiner Ausflug irgendwie davor. Es gibt also der wichtigste Standard, den man kennen muss im Carbon Management, ist das Greenhouse Gas Protocol Standard. Und also GHG-Protokoll. Und das unterteilt die Emissionen, die ein Unternehmen ausstößt, in Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Das haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört, irgendwie dieses Scope 1, 2, 3.
Ja.
Und dieses Scope 1, 2, 3 ist wichtig und richtig und ist teilweise aber trotzdem relativ schwierig zu verstehen. Was bedeutet das jetzt genau? Ne? Weil dass diese Standards auch entwickelt wurden, auch sehr stark an produzierenden Industrien sich da orientiert haben. Und das bedeutet zum Beispiel, dass in dem Scope 3, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen und irgendwie die ZuhörerInnen hier langweilen, aber in dem Scope 3, das sind alle eingekauften Dienstleistungen. So, nun ist Logistikdienstleistung, wenn man jetzt nicht gerade ein First-Party-Logistiker ist häufig eingekauft. Das heißt, als E-Commercer kaufe ich meine Logistikdienstleistungen ein. Das heißt, für mich als E-Commerce-Company ist die Logistik direkt im Scope 3 drin. Das heißt, eingekaufte Waren und Dienstleistungen.
Und außerhalb meiner Kontrolle,
vermeintlich außerhalb meiner Kontrolle. Stimmt aber natürlich nicht ganz, weil natürlich habe ich eine Kontrolle. Ne? Irgendwie, wenn ich mit meinen Zulieferern spreche, darüber, wie nachhaltig die sich aufstellen. So, und das ist so ein bisschen einer so der großen Shifts, ne, die wir in den letzten Jahren irgendwie auch gesehen haben. Ursprünglich hat man mal irgendwie angefangen zu sagen, wenn ich nur Scope 1 und 2 kenne, reicht das? Das stimmt auch, wenn man jetzt ein Zementhersteller ist, weil dann kannst du sicher sein, dass 90% deiner Emissionen im Scope 1 und 2 sind. Ne? Und dann ist das erstmal der große Brocken, den musst du angehen. Wenn du aber eben, wie gesagt, ein E-Commercer bist, ne, der irgendwie einen Großteil seiner Produkte irgendwie einkauft, seiner Dienstleistung einkauft und auch seiner Logistikdienstleistung einkauft, dann kann es locker mal sein, dass 90% deiner Emissionen im Scope 3 sind. So, und dann reicht es natürlich nicht, dass du nur den Scope 1 und 2 kennst. So, und das ist einer der großen Shifts und der großen Mindset-Shifts, auch die wir sehen. Und gleichzeitig ist der Scope 3 aber sehr komplex und bedeutet aber auch, dass Technologie da wirklich Mehrwert schaffen kann. Ne? Und deswegen war, nachdem wir sozusagen das Basismodul gebaut haben, was bei uns abdeckt, irgendwie den ganzen Bürobetrieb, den du hast, inklusive aller Mitarbeitenden, Homeoffice-Emissionen, aber auch das Pendeln und Geschäftsreisen, das ist sozusagen alles im Basismodul bei uns mit drin, war dann das nächste Modul, in dem wir uns angenommen haben, das Logistikmodul. Denn weltweit sind die Logistikemissionen ein Viertel aller Emissionen, werden durch Logistik und Transport verursacht. Also durchaus auch ein sehr, sehr signifikanter Teil. Und das Logistikmodul ist eben relevant für alle Companies, die Logistik, ne, Prozesse haben und signifikant viele davon haben. Und was wir damit können, ist, wir können automatisiert verstehen, was dein Logistikfußabdruck ist. Wir arbeiten meistens mit Daten aus dem ERP-System oder auch aus einigen anderen Systemen und füllen zum Beispiel Datenlücken automatisiert auf. Ne? Also wenn du jetzt weißt, irgendwie das Produkt irgendwie kam auf einem Frachter von, keine Ahnung, Shanghai irgendwie nach Hamburg oder so, ne? Jetzt vielleicht, ne? Oh Gott, die Logistiker, ja.
ich sag da gleich was zu, red das mal aus.
Ja. Der ist aber keine Route oder was weiß ich, mehr so, ne? Und wir wissen aber jetzt nicht irgendwie, auf welchen Frachter, dann haben wir dahinter Datenbanken, die das dann zum Beispiel automatisiert auffüllen, damit wir dann wissen, auf welchem Schiff kam das und auch wissen, was dieses Schiff verbraucht hat und getankt hat und damit dann wieder runterbrechen können auf ein Produkt bezogen, was bedeutet denn das jetzt auf den CO2-Fußabdruck?
Ja, da vielleicht mal schon mal gleich eingehakt. Das wissen die meisten Logistiktreibenden, beziehungsweise die meisten Hersteller wissen das nicht im Zweifel, ne? Auf welchem Frachter, auf welcher Route, welches Produkt, welcher Container unterwegs war. Wie komme ich dann an die Daten?
Genau, aber du weißt meistens, wann das Produkt zum Beispiel ankam, ne? Also wann es dann irgendwie den Hamburger Hafen wieder verlassen hat, irgendwie, um dann sich auf den nächsten Teil irgendwie der Reise zu begeben. Solche Sachen. Und uns reichen teilweise sehr wenig Datenpunkte, die du hast. Also es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Je besser die Daten, desto besser. Aber wenn du nur wenig Daten hast, dann haben wir so im Tool solche sogenannten Fallback-Mechanismen hinterlegt und Berechnungen hinterlegt, mit denen wir dann auch mit einer weniger guten Datenlage arbeiten können. So, und
Ja.
das ist ein großer und wichtiger Teil davon.
Das ist einer der häufigsten Kritikpunkte, die ich höre an solchen Systemen, ist dieser Garbage in, Garbage out. Also diese Tatsache, dass, okay, wenn man immer nur mit Durchschnittswerten arbeitet, dann macht man sich irgendwie selber was vor. Es ist nicht konkret genug, es ist nicht spezifisch genug. Man müsste es wirklich runterbrechen auf den tatsächlichen Verbrauch. Wie weit sind wir da schon? Wie schwierig ist das, da wirklich ranzukommen? Ich weiß, das ist der Knackpunkt bei vielen. Wie granular kann ich tatsächlich meinen Fußabdruck abbilden?
Genau. Deswegen haben wir uns so aufgestellt, dass wir mit jeder Granularität zurechtkommen. Wir empowern und wir ermutigen unsere Kunden sehr stark dazu, tatsächlich uns die granularsten Daten, die sie haben, da zur Verfügung zu stellen. Ne? Also das sind irgendwie in einigen Projekten, die wir gemacht haben, irgendwie über Millionen von Zeilen, ja, und irgendwie viele Millionen Datenpunkte, die wir da verarbeiten. Was man auch wissen muss, ist, dass diese Berechnungsstandards, und jetzt in Logistik ist das ja dieses GLEC, also Global Logistic Emissions Council, und den Standards, denen wir da folgen, diese Standards haben hinterlegt, dass je ungenauer deine Daten sind, desto höher wird der CO2-Fußabdruck geschätzt, den du darauf, ne, den du darauf berechnest. Das heißt, als Unternehmen hast du ein Incentive, selbst wenn du jetzt gerade diese ganz akkuraten Daten nicht zur Verfügung hast, zumindest aber doch jetzt die Änderungen einzuleiten, ne, die dann bedeuten, dass du in einem Jahr die Daten auf noch granularere Art und Weise hast, um immer ein immer klareres Blick deines CO2-Fußabdrucks zu bekommen. Und es stimmt absolut, ne, Garbage in, Garbage out, wenn man jetzt, es gibt auch einige Anbieter, die sagen, ach, ganz easy, ne, sagt uns einfach nur, was ihr ausgegeben habt und wir berechnen irgendwie darauf den Rest. Das ist eine mögliche und auch noch standardmäßig anerkannte Berechnungsmethode, aber es ist die mit der geringsten Granularität und deswegen sollte es nur die letzte Instanz sein. Man sollte immer versuchen, sehr viel genauere Daten als einfach nur die Finanzdaten zu bekommen. Und
Macht.
wenn die jetzt gerade nicht bestehen, dann sollte man sich aber doch zumindest die Roadmap irgendwie erstellen und es ist alles eine Reise dahin. Wie komme ich da in Zukunft hin?
Ja, so eine Berechnung macht vor allem auch in Zeiten, wo die Frachtraten durch die Decke gehen, temporär, und wo so sehr, sehr starke Fluktuation geht, macht ja überhaupt gar keinen Sinn, ne? Also jetzt da anzunehmen, dass meine CO2-Emissionen im letzten Jahr um 10-fache gestiegen sind, weil meine Frachtraten um 10-fache gestiegen sind, macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, ja.
Genau, ja, genau.
Ja, wie müsste man es denn idealerweise machen? Und wie weit sind die Unternehmen schon mit denen ihr sprecht? Sind das eher Fälle, wo die sagen, pass mal auf, wir haben überhaupt keine Visibilität, lass uns mal wirklich immer anfangen mit ein paar Durchschnittswerte und fangen erstmal an, irgendwas zu berichten? Oder sind die meisten schon sehr, sehr weit und der Datenpool mit verlässlichen Daten ist schon sehr, sehr ausgereift, sodass ihr die nur noch in euer Tool pluggen müsst?
Ja, also es kommt drauf an, wir haben alles mit dabei, von den Carbon Heroes bis zu den Carbon Newbies. Ne? Also die Carbon Heroes haben häufig schon irgendwie 1, 2 Jahre Erfahrung damit, ihre CO2-Bilanz zu erstellen. Die haben das vielleicht irgendwie 1, 2 Jahre im Excel gemacht und haben gemerkt, das ist irgendwie nicht das Wahre hier. Ne? Wie können wir das denn jetzt anders machen? Wie können wir das denn so aufsetzen, dass wir auch unterjährig reporten können und dass wir wirklich einen sehr viel einen besseren Blick irgendwie darauf haben? Und dann gibt es die Carbon Newbies, die machen das jetzt zum ersten Mal. Die sagen, die haben jetzt verstanden, so, oh, ab nächsten Jahr muss ich das reporten. Wo fange ich denn jetzt an? Oh je, jetzt muss ich mich aber dringend mal drum kümmern. Und wir haben eben, wie gesagt, alles dabei. Was alle Unternehmen, die mit uns arbeiten, vereint, ist, die wollen es wirklich in der Tiefe verstehen. Na, sonst würden die auch nicht mit uns arbeiten. Dann könnten die es auch, ne, wirklich ganz grob irgendwie schätzen oder sowas. Aber die Unternehmen, die mit uns arbeiten wollen, die wollen schon wirklich das Carbon Management betreiben. Ne? Und das heißt eben nicht nur, ich will irgendwie compliant sein und über das Compliant hinaus mache ich dann aber auch nichts, sondern die wollen es wirklich verstehen. Und auch, haben verstanden auch, dass man wirklich auch nur auf Basis einer granularen Analyse dann auch die richtigen Reduktionsschritte einleiten kann. Und die richtigen Schritte einleiten kann, um den CO2-Fußabdruck dann wirklich zu reduzieren und auch die Ziele zu erreichen. Und was ist sozusagen der Best Case, wo du nachher gefragt hast? Also Best Case ist, ein Unternehmen führt zum Beispiel unser System ein, ne, kann damit in Echtzeit und wirklich seinen CO2-Fußabdruck und granular verstehen, inklusive aller Drill-Down-Functions und aller Prozessschritte und schaut sich den dann auch zum Beispiel quartalsweise an, ne? Also dass es dann nicht nur so ist, irgendwie einmal im Jahr wird nach hinten geguckt, sondern wirklich wie andere Kennzahlen auch, wird der dann quartalsweise betrachtet. Es werden Ziele gesetzt. Diese Ziele sollten möglichst wissenschaftlich basiert sein, also science-based. Da gibt es eine Initiative, die dafür das Framework erstellt hat, nachdem wir auch arbeiten, die Science-Based Targets Initiative. Und dann wird wirklich konstant irgendwie geschaut, wo stehe ich denn in diesen Zielen? Und dann kriegt das CO2 intern in der Organisation auch einen Besitzer oder eine Besitzerin. Und dann kann man sagen, guck mal jetzt, ne, um unsere Ziele, unsere Reduktionsziele zu erreichen, musst du, liebe Logistikleiterin oder lieber Logistikleiter, ne, irgendwie darfst du das erreichen. Wo stehst du denn jetzt in deinen Zielen? Also es wird intern dieser Ownership sozusagen klar gemacht. Und CO2, eine Tonne CO2, die vorher in die Luft geblasen hatte und keinen Besitzer hatte, hat dann plötzlich jemanden, der sich intern verantwortlich fühlt. Und wenn du dann es dann noch auf die Spitze treiben willst, dann hast du daran auch noch die Management-Boni geknüpft. Ob, ne, kann einer der Erfolgsfaktoren sein, ne, ob wie viel man da ausgezahlt bekommt. So, und dann, das wäre dann schon ein rundes Setup, würde ich sagen, von der Firma, die gut aufgestellt ist, da auch wirklich über die nächsten Jahre signifikante Reduktionserfolge dann verkünden zu können.
Ja, ist euer Anspruch, dass ihr sozusagen eine Plattform bietet, also One-Stop-Shop, das ein Unternehmen nutzt, um seinen Carbon Footprint zu bestimmen? Oder ist der Anspruch, dass es verschiedene Lösungen gibt und dass eure Lösung zum Beispiel auch mit anderen Systemen zusammenarbeitet und Daten austauscht? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Genau, also unser Anspruch ist es schon, dass wir die Unternehmen auf der gesamten Reise begleiten. Das heißt, das ist immer erst die Analyse, dann die Reduktion, dann das Ausgleichen, wenn die Unternehmen das dann wünschen. Und dann beraten wir sie auch darin, wie sie das Ganze kommunizieren und auch für sich dann nutzen, weil das ist durchaus auch ein wichtiger Faktor.
Und noch ein bisschen konkreter jetzt, wenn ich jetzt ein mittelständischer deutscher Hersteller bin, mit einer Logistik, mit einer globalen Logistik, mit Zulieferern aus Asien und mit Export zum Beispiel, mit globalen Lieferketten. Was muss ich im Vorfeld leisten, damit ich eure Software wirklich sinnvoll einsetzen kann?
Ja, also natürlich dauert die Datensammlung, je nachdem, wie gut deine Datenlage ist, dauert diese Datensammlung von den Daten, die wir brauchen. Das ist natürlich so ein Querschnitt. Ne? Also wir brauchen Daten zu, wie pendeln deine Leute, wo kommen deine Produkte her, wer sind deine Zulieferer, ne? alle möglichen solchen Daten, die wir aus den verschiedenen Systemen kriegen. Wir haben Unternehmen gesehen, die innerhalb von 2 Wochen parat hatten. Bei einigen hat es aber auch 2 Monate oder 3 Monate gedauert. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die eigene Datenlage ist. Da unterstützen wir sehr stark mit unserem Tool. Und es gibt, wie gesagt, auch immer Fallback-Mechanismen. Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie 3 Vertriebsbüros habe, dann muss ich mir jetzt nicht irgendwie von diesen untergemieteten Büros in einem Coworking-Space die Elektrizitätsrechnung irgendwie besorgen, ne? Sondern dann kann man arbeiten wir da mit Durchschnittswerten und sagen, da sitzen 5 Leute, okay, in welchem Bereich in welcher Region ist das? Und dann legen wir da wieder in diesen Fallbacks verschiedene Energiemixe der Region zum Beispiel an, solche Sachen. Ne? Also, das heißt, es ist immer eine Abwägung von, wo stehen mir gute Daten und granulare Daten zur Verfügung, wo lohnt es sich, mit denen zu arbeiten und wo müssen wir auch pragmatisch einfach mal irgendwie, ne, weitermachen, um dann recht schnell irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Und darauf sind wir spezialisiert. Also wir haben einen Großteil unserer Entwicklungs- und Produktkompetenz wirklich auf das Thema Datensammlung gelegt. Mhm. Und haben da jetzt auch die ersten Datenintegrationen gebaut. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Integration mit Personio. Das ist ein Personalmanagementsystem. Ja. Und da kann man, wenn man jetzt Personio im Einsatz hat und dann mit uns arbeitet, kann man dann mit einem Knopfdruck alle relevanten Daten, die wir für die Berechnung des CO2-Fußabdrucks brauchen, aus dem Personio uns zur Verfügung stellen. Ja, so. Und Integrationen dieser Art werden jetzt in den nächsten Monaten noch sehr, sehr viel mehr kommen, weil das natürlich aus Kundenperspektive das wahnsinnig stark vereinfacht, diese Datensammlung.
Ja, vor allem, also ich stelle mal die Situation vor mit dem Mittelständler aus Deutschland, der wahrscheinlich 100% seiner Logistik outgesourced hat an einen Third-Party-Logistics-Provider oder vielleicht einen ganzen bunten Strauß von Logistikdienstleistern. Wie funktioniert die Situation da? Im Zweifel hat der nicht Zugang zu den Daten, die logistisch relevanten Daten, die er braucht, um diese Analyse zu fahren.
Genau.
Müsst ihr dann die Integration direkt mit den Logistikdienstleistern machen? Seid ihr dabei behilflich? Muss er das selber machen? Wie geht das?
Also es kann sein, dass wir mit dem Dienstleister irgendwie schon integriert sind oder mit dem schon gearbeitet haben. Das macht es dann natürlich einfacher. Was immer eine Möglichkeit ist, dass wir uns eben diese sogenannten Spend-Based-Daten, also die Finanzdaten angucken, ne, und schauen, wie verteilt sich das? Was hast du denn da irgendwie genau ausgegeben und auf welche Prozessschritte sozusagen entfällt da was? Wie gesagt, das ist wirklich nur eine Übergangslösung. Es sollte immer darauf hingearbeitet werden und das tun wir mit unseren Kunden sehr stark und educaten da auch den Markt und unsere Kunden sehr stark, dass diese Daten über die Zeit immer granularer werden.
Ja, also ich meine, ihr seid jetzt erst seit 2 Jahren dabei und ich kann mir vorstellen, ihr habt noch nicht standardisiert Integration mit allen großen Logistikdienstleistern. Ist es denn wenigstens geplant? Also Integration mit einem Maersk, mit einem DB Schenker, mit einem DHL, ist das geplant? Ist das auf der Uhr?
Also von einigen von denen gibt es schon sehr gute APIs, wo wir uns auch einige Daten rausziehen, um eben da sehr intelligent die Datenlücken, die da sind, aufzufüllen. Sprechen tun wir da sicherlich mit allen. Logistik ist für uns ein sehr relevantes und bedeutendes Feld.
Ja. Also die Schnittstellen nochmal sind in erster Linie auf Kundenseite ist ein ERP-System oder ein Transportmanagementsystem zum Beispiel, das sind so die klassischen Integrationen. Mhm. Und dann wenn ich tatsächlich mit Logistikdienstleistern arbeite, mit Integration mit deren speziellen System. Ist denn wirklich die Vision, dass ihr Integration mit allen diesen Logistikdienstleistern dann irgendwann aufbaut oder ist das auch nicht notwendig?
Naja, also was wir jetzt schon sehen, ist, dass viele der Logistikdienstleister auch auf uns zukommen, weil die selber ihren CO2-Fußabdruck berechnen wollen, weil sie sonst gar nicht mehr an Ausschreibungen teilnehmen können, weil das dort ein fixes Kriterium ist. Und natürlich wird damit sozusagen die Datenlage, die wir haben und damit auch die Benchmarks zum Beispiel, die wir geben können, ne? Wie sieht denn das jetzt bei anderen Logistikern aus, immer genauer und auch immer besser. Das heißt, das ist schon auch ein Größenspiel. Je größer wir werden, desto mehr Kunden wir haben, desto mehr Daten wir haben, desto höher ist auch der Wert für den einzelnen Kunden. Also sozusagen ein Datennetzwerkeffekt, den du da sehen kannst.
Ihr seid jetzt seit 2 Jahren dabei. Wie soll die Plattform so in Zukunft weiterentwickelt werden, um noch wirkungsvoller zu sein?
Na, wir sehen eben diese Entwicklung in weitere Industrien, die wir sehr stark vorantreiben, aber auch die Entwicklung in noch weitere Verticals, also das ganze Thema rund um irgendwie die Reduktion ist auch sehr wichtig. Und durch die Akquisition mit OneTrust werden wir das jetzt auch noch weiter ausbauen, eben nicht nur mit diesem puren Fokus auf Carbon und CO2, sondern auch noch auf weitere Environmental-Kennzahlen. Also da gibt es ja auch noch andere Sachen außer CO2 und den CO2-Äquivalenten, die zählen, ne, in Zukunft. Also Water, Waste, Biodiversity, das wird überall auch das in Zukunft messbar werden. Und auch dann noch die weiteren Social und Governance-Kriterien, also das gesamte ESG-Spektrum.
Also ihr habt noch einiges vor. Solange das CO2-Problem, ich meine, das ist im Anfang ist nicht gelöst, ist nicht so, als wenn es eine Pauschallösung gäbe, die man von morgen irgendwie einplagen könnte und sofort lösen könnte. Da ist noch eine Menge Arbeit schon nicht erforderlich, bevor das funktioniert. Fokussiert euch weiter auf Deutschland oder habt ihr jetzt wirklich über die Akquisition auch einen globalen Fokus und seid auch in den USA unterwegs und wollt da Kunden akquirieren?
Ja, die USA sind sicherlich ein sehr attraktiver Markt, da muss man nicht drum herum reden, die bewegen sich schnell. Wir sind aber schon seit vielen Monaten auch schon vor der Akquisition international unterwegs gewesen. Wir haben viele Kunden aus UK oder auch aus Skandinavien, also da sind wir von Anfang an global aufgestellt. Alleine, weil auch die Lieferketten global sind. Ne? Das heißt, also auch alle Emissionsfaktoren, das ganze Tool, das haben wir von Tag 1 an sozusagen mit einem globalen Mindset gebaut.
Ja, interessant. Du hattest vorhin erwähnt, BMW ist einer eurer Kunden. Kannst du vielleicht nochmal so ein konkretes Beispiel nennen? Muss nicht BMW sein, aber vielleicht irgendeinen interessanten Case aus eurem Kundenportfolio, den du mal ein bisschen porträtieren kannst, was die konkret machen und wie ihr denen konkret helft. BMW ist ein Beispiel, vielleicht ein anderes.
Ja, genau. Also ohne da jetzt Namen zu nennen, ich muss das so ein bisschen anonymisieren, ne, weil wir natürlich so die Informationshoheit immer da unseren Kunden überlassen. Was teilen sie da? Wir arbeiten mit einem Kunden zusammen, von dem haben wir tatsächlich die wirklich globale Logistik mit betrachtet und auch die globale Produktion, die in Asien stattfindet. Konnten damit auch sehr schön verschiedene Produkte, die dieser Kunde hat, miteinander vergleichen. Das eine ist eher ein physisches Produkt und ein anderes ist ein digitales Produkt, was natürlich auch interessant ist sozusagen, ne, das mal zu verstehen, ne, wie hängt denn auch eigentlich die Digitalisierung und die Nachhaltigkeitstransformation miteinander zusammen. Dieser Kunde hat sich auch, mit dem haben wir auch daran gearbeitet, dass eben diese sogenannten Science-Based Targets gesetzt wurden. Das heißt, der Kunde hat sich jetzt da committed, wirklich signifikante Reduktionsbemühungen anzustreben und in den nächsten Jahren den CO2-Fußabdruck signifikant zu reduzieren und wird darauf auch reporten, ne? Und Ich glaube, in die Richtung geht es auch sehr stark. Es geht weg von klimaneutral durch Kompensation hin zu, wir feiern die Reduktionserfolge der Unternehmen, weil das ist letztendlich das Wichtige. Wir müssen den CO2-Fußabdruck reduzieren. Kompensation ist nur ein Teil der Lösung, aber definitiv nicht die finale Lösung.
Ja, ich habe gesehen irgendwo das Logo von Forto auf eurer Webseite, entweder Kooperationspartner oder Kunde. Was macht Forto konkret mit euch? Kannst du da ein paar Sachen?
Beides, ja.
Ich sag's deshalb, weil Michael Wachs, der Gründer von Forto, war auch schon hier zu Gast im Podcast.
Genau, deswegen. Ja, also sowohl Kunde als auch Kooperationspartner. Forto hat natürlich, sind ja auch Pioniere in ihrem Bereich und gleichzeitig auch sehr, sehr interessiert an dem Nachhaltigkeitsthema und haben natürlich auch einen großen Hebel damit, ihren Kunden wiederum, die bei ihnen buchen, aufzuzeigen, was denn die verschiedenen Optionen auch aus Nachhaltigkeitsperspektive bedeuten. Und insofern arbeiten wir da sehr eng mit denen zusammen, das stetig voranzutreiben.
Ja, ist das so eine Art White-Label-Situation dann? Also wo die Technologie, die von Forto genutzt wird, um den Kunden diese Möglichkeiten zu bieten, im Prinzip eure Technologie ist, die im Hintergrund läuft?
Genau, wir unterstützen sie im Hintergrund in der Berechnung und ja, auch darin, dass dann auszugleichen.
Ja, ist das geplant, das weiter aufzubohren, dass ihr sozusagen so eine Art White-Label-Funktion für Logistikdienstleister zum Beispiel zur Verfügung stellt?
Könnte eine Möglichkeit sein, haben wir tatsächlich einige Nachfrage zu bekommen. Ist strategisch für uns jetzt nicht ganz weit oben auf der Liste, weil wir einfach ja, auch Planetly als Marke noch weiter stärken wollen und da auch einfach noch so viele andere Möglichkeiten haben, aber ist als ein weiteres Produkt durchaus möglich, ja.
Ja, wo siehst du denn Planetly in den nächsten 5 Jahren? Wo seid ihr da? Erstmal vielleicht die Frage, werdet ihr einfach integriert in OneTrust? Bleibt die Marke erhalten? Bleibt ihr eigenständig? Wird ihr komplett integriert? Was ist da der Plan? Ist das schon abzusehen?
Ja, also die Marke bleibt erhalten. Wir sind jetzt Planetly bei OneTrust. So, das ne, ist, Marke bleibt erhalten. Das Gute ist, es gibt einige Sachen bei OneTrust, wo wir uns sozusagen irgendwie draufsatteln können, irgendwie, ne? Also diese ganzen Lieferketten. Management, was OneTrust-Lösung bisher jetzt schon aus einer Risk-Perspektive ermöglicht, können wir dann auch ausweiten auf die Nachhaltigkeitsperspektive. Insofern wird da schon über kurz oder lang werden wir da auf einer Unified Codebase unterwegs sein und eine wirklich integrierte Lösung für die Kunden bieten. Es wird aber auch nach wie vor das Planetly-Tool geben, ne? Also unseren Climate Impact Manager auch als Standalone, ohne dass man jetzt irgendwie den Rest des OneTrust-Universums nutzt. Also es wird beides möglich sein.
Ja, wie ist denn das für dich persönlich jetzt? Ich meine, du bist Gründerin, du willst was Eigenes bauen, du willst dein eigener Chef sein und jetzt bist du doch wieder in einer Situation gelandet, wo du, keine Ahnung, nach Atlanta pendeln musst zu deinem Chef oder deiner Chefin oder wo sitzt OneTrust in Atlanta?
Georgia? Ja, die sitzen tatsächlich in Atlanta. Also das Gute an OneTrust ist, und das war eine der Sachen, die wir uns vor der Akquisition sehr, sehr, sehr genau angeschaut haben, ist, es ist ein sehr, sehr guter Cultural Fit zwischen Planetly und OneTrust, weil die sind auch letztendlich noch eine sehr junge Company. Die sind gerade mal 5, 6 Jahre alt. Ja? Und das heißt, die verfolgen das Mindset zu sagen, hey, irgendwas scheint ihr richtig zu machen, sonst wärt ihr nicht da, wo ihr jetzt heute wärt. Bitte keep on doing it. Ja? Also macht bitte so weiter. Mhm. Und sie sind sich sehr bewusst darüber, dass sie auch von vielen Sachen einfach die Finger lassen und müssen und uns machen lassen. Und ich glaube, solange das so ist und wir da weiterhin so viel Gestaltungsspielraum haben, ist das cool und wir können erstmal auf die Dinge bauen, ne, die wir da jetzt irgendwie mehr zur Verfügung haben.
Ja, seid ihr der erste Akquisition gewesen von denen? Ich weiß gar nicht, habt ihr die Historie nicht verfolgt?
Nee, die haben schon einige, die haben einige Akquisitionen schon gemacht. Ja.
Vielleicht das explosive Wachstum auch ein bisschen durch inorganisches Wachstum entstanden, wer weiß.
Ja, das meiste ist tatsächlich durch organisches Wachstum entstanden, aber ja, ich meine, klar, ist natürlich irgendwie eine Strategie.
Jetzt hast du Outfittery gegründet und hochgezogen, jetzt hast du Planetly innerhalb von Rekordzeit hochgezogen, hast noch ein drittes Ass im Ärmel. Kannst du dir vorstellen, nochmal irgendwie was Neues zu starten in der Zukunft?
Also erstmal bin ich gerade noch sehr bedient damit, was wir hier alles für Planetly noch vorhaben. Aber klar, nach der Gründung ist vor der Gründung. Ne? Also, wahrscheinlich werde ich nie damit aufhören, aber da habe ich im Moment überhaupt gar keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen.
Ja, super. Aber Glückwunsch schon mal. Ich finde es hervorragend, finde ich ganz bemerkenswert, was du da innerhalb kürzer Zeit gebaut hast und da einen tollen Partner gefunden hast. Danke, Dankeschön. Dass du uns mal mitgenommen hast in das, was Planetly momentan so alles leisten kann, erreichen kann. Es ist klar geworden, dass es schon sehr, sehr ein beeindruckendes Tool ist, aber auch noch eine Menge Arbeit zu leisten ist, damit wirklich Unternehmen dieses End-to-End-Tracking, multimodal und wirklich so einfach, wie man sich es vorstellt. Ich glaube, da ist noch einiges an Arbeit zu leisten, aber kein Weg dran vorbei. Ich glaube, jedes Unternehmen muss diese Funktion früher oder später haben. Also je früher man anfängt, desto besser wahrscheinlich. Da nickst du. Ja, genau. Wie kann man am besten mit euch in Kontakt treten? Einfach auf die Webseite gehen und dann
Demo
geht's los.
Buchen. Ne, gibt aber schön Button, Demo buchen und dann schon ist man in guten Händen.
Ja, ist eine SaaS-Lösung. Das heißt, man kann mal ausprobieren, man muss jetzt irgendwie nicht license in install, sondern das ist eine, man kann es ausprobieren, man kann es als Testlauf machen und dann irgendwie übers Schritt für Schritt übers Unternehmen ausrollen sozusagen. Letzte Frage vielleicht, was kostet der Spaß? Gibt es da so Ballparks, die du nennen kannst, was das Ganze überhaupt kostet?
Also es kommt darauf an, wie viele Module man nimmt und ne, das hängt sozusagen dann ab von der Komplexität des eigenen Unternehmens. Es ist bezahlbar, also es geht von ein paar hundert Euro im Monat bis zu ein paar tausend Euro im Monat, aber da reden wir schon wirklich von auch jetzt ordentlichen Unternehmensgrößen. Größenordnung. Also das ist in den wenigsten Fällen bisher jetzt ein Problem gewesen.
Ja, aber bezahlt nach User oder nach Modul oder wie funktioniert das?
Nach Modul und nach Standort vor allem, ja.
Und wir sind normalerweise die Nutzer des Systems. Ist es irgendwie ein, zwei Nutzer, die so zentral alles bündeln oder hat jede Fachabteilung den einen Zugang? Wie darf ich das vorstellen in so einem größeren Unternehmen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also was wir meistens sehen und was auch für uns von uns der empfohlene Weg ist, dass es eine Person gibt, die sogenannte Climate Officer ist. Das heißt, die Person bündelt intern alles so ein bisschen, hält die Fäden zusammen. Man kann dann im Tool hinterlegen, wer ist denn eigentlich aus der Logistikabteilung verantwortlich, ne, um jetzt hier seine Daten einzutragen und wer aus der Finanzabteilung und wer irgendwie aus der Einkaufsabteilung. Das kann alles automatisiert in einem Tool hinterlegt werden. Die Leute kriegen automatisch dann Alert in ihre Inbox, sie wissen ganz genau, welche Daten sie da ausfüllen müssen. Das ist alles sehr genau erklärt und damit haben wir den ganzen Aufwand in der Datensammlung um 40% reduziert gegenüber dem, wie es davor war und sind deswegen auch schon durch echt auch stolz drauf, ne? Also was man da alles jetzt übers Tool irgendwie machen kann und wie stark es so dem Climate Officer diese Arbeit erleichtert.
Also es klingt auf jeden Fall wie ein niedrigschwelliges Angebot, das einfach mal zu probieren. Kann ich die Zuhörer nur auffordern, einmal eine Demo zu buchen bei dir, die du wahrscheinlich nicht mehr selber machst heutzutage. Was machst du noch so im Tagesgeschäft?
Oh, ich spreche sehr, sehr gerne noch mit Kunden und Kundinnen. Das ist ein ganz wichtiger Teil und das sollte, glaube ich, auch nie weggehen, weil das einfach, ne, auch nah am Markt dran, nah an den Bedürfnissen dran zu sein. Das ist durchaus ein großer Teil. Und ansonsten stimme ich mich auch gerade viel mit Atlanta ab. Ja, das gehört jetzt auch dazu.
Ja. Also ihr habt hier gehört, exklusiv die Zuhörer unseres Podcasts können exklusiv eine Demo direkt bei dir buchen.
Ja,
genau. Also Anna, in dem Sinne, mach's gut, viel Erfolg noch und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
So, das war der BVL-Podcast mit Anna Alex von Planetly. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgedreher.